Ich habe heute einen sehr spannenden Gast bei mir. Und zwar ist es Christian Lesiak. Christian habe ich selbst vorletztes Jahr kennengelernt. Und zwar habe ich bei ihm eine Familienaufstellung gemacht, die bei mir sehr viel bewirkt und verändert hat. Und ihr wisst, ich lade immer Menschen ein, die ich spannend finde, die ich cool finde und die klug sind. Und ja, Christian ist ein außergewöhnlicher Therapeut, der geht in die Tiefe, der guckt aus sehr verschiedenen Perspektiven auf das Familiensystem und sieht die Psychotherapie in der Zukunft auch außergewöhnlich. Wir sprechen über VR-Technologie, über Psychedelika und natürlich auch über die wichtigste Frage, die vielleicht auch dich beschäftigt: Wann ist es Zeit oder wann ist es sinnvoll, den Kontakt zu den Eltern abzubrechen? Es ist eine sehr, sehr intensive, sehr spannende Folge und ich möchte auch dazu erzählen, dass zwischendurch die Technik ausgefallen ist. Also, wenn ihr irgendetwas merkt, dass irgendwie der Schnitt nicht perfekt ist, entschuldigt bitte. Es ist jetzt mein erster so richtiger Live-Video-Podcast. Ich möchte damit beginnen und stelle mich meiner Technikangst. Und natürlich, weil das meine größte Angst ist, ist es auch erstmal gescheitert. Und ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt, wenn es euch gefallen hat und euch die Themen ansprechen, schreibt gerne mal in die Kommentare, was euch gefallen hat, welche Fragen ihr noch hättet. Und dann würde ich gerne Christian bestimmt noch einmal einladen und dann mit einem sauberen Schnitt. In diesem Sinne, bla bla bla, viel Spaß jetzt.
Ladies and Gentlemen, das hier ist der Podcast von Anastasia Umrig. Kreiert für alle, die souverän, entspannt und frei sein wollen. Because it's time to elevate, navigate, fly.
Ja, Christian, wir haben ja eben schon, als die Kamera noch nicht lief, über Kinderserien gesprochen.
Ja.
Wie ist deiner Meinung nach wichtig, dass wir uns mit der eigenen Kindheit oder mit unseren Wurzeln überhaupt auseinandersetzen?
Also, nach vielen Jahren Arbeit würde ich sagen, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns mit unserer Kindheit auseinandersetzen. Okay. Vor allem aber auch mit unseren Eltern in unserer Kindheit. Weil ich merke so oft, dass irgendwelche Kinder, erwachsene Kinder, ihren Eltern noch sehr viel vorwerfen aus der Kindheit oder aus der Pubertät. Und immer wenn man diesen Vorwurf den Eltern gegenüber tragen muss, dann sabotiert man sich auch auf eine gewisse Art und Weise selbst. Deswegen schaue ich in meiner Arbeit, dass man sehr schnell klären kann, was war damals wirklich los, soweit man das rekonstruieren kann. Und meistens handeln ja die Eltern nach bestem Wissen und Gewissen und versuchen mit viel Liebe die Kinder hochzubringen. Nur für gewisse, Mängel, unter denen auch die Eltern leiden, ja, Bindungsgefühle, die vielleicht durch die Kriegsgeneration nicht so gut fließen konnten. Wenn sie die ihren eigenen Kindern nicht weitergeben konnten, dann hat das weniger mit Wollen als mit Können zu tun. Und wenn die Kinder das begreifen, dass die Mutter oder der Vater nicht konnte und es nicht mit Wollen zu tun hat, dann passiert da schon einiges auch in den sozusagen erwachsenen Kindern.
Also ich beschäftige mich mit meiner eigenen Geschichte und Familie ja schon seit 100 Jahren. Also haben wir uns ja auch kennengelernt. Wir haben uns vor 2 Jahren kennengelernt, als ich mich eben mit einer familiären Angelegenheit an dich gewandt habe oder beziehungsweise mit meiner Angelegenheit.
Ja.
Und weißt du, je älter ich aber selber werde, also ich bin jetzt Ende 30 und meine Freundinnen haben, einige Freundinnen haben schon Kinder.
Ja.
Und da passiert was Spannendes nach meiner Beobachtung.
Ja.
Einerseits ein blödes Gefühl, sage ich mal, der eigenen Familie gegenüber, also den Eltern gegenüber.
Ja.
Und gleichzeitig aber dieses kleine Wesen zu haben und zu merken, wie fehlbar man selbst dann doch ist.
Ja.
Und das ist eine spannende Beobachtung, die ich mache.
Ja.
Und auch bei mir selber feststelle, dass ich weicher werde mit meinen Eltern.
Ja.
Und mit meinen Freundinnen, diese Fehler, sage ich, also
ja, ja,
man sieht Fehler immer besser von
ja,
außen,
ja,
wahrnehme und frage mich, und das ist meine Frage an dich jetzt,
ja,
kann man als Elternteil überhaupt die Kinder nicht verletzen? Kann man das?
Ich glaube schon. Wenn man sich ja sowieso als fehlbar einstufen kann, ja,
ja,
dann ist, glaube ich, die Quote der Verletzungen etwas geringer,
mhm,
weil man sozusagen all in geht mit allem, was möglich ist, mit meinen Fehlern, mit meinen Talenten, und dann gibt es eine gewisse Lockerheit, die vielleicht für gewisse abgespaltene Gefühle einen Raum bietet, sozusagen.
Das,
ja,
heißt, das heißt, wenn die Eltern begreifen, mit sich selbst auseinandergesetzt haben,
ja,
und begreifen, das bin ich und das bin definitiv nicht ich,
genau,
und diese Ganzheit in sich selber integrieren,
ja,
dann entsteht wie so eine Art Raum für Fehler,
ja,
die man souverän handeln kann.
Ja.
Verstehe ich dich richtig?
Ja, ja, das werde ich mal so, mhm, grob umreißen.
Ja.
Aber auch, was ich wirklich ganz massiv gemerkt habe, wenn man Frieden schließen kann mit seinen beiden Eltern, ja,
mhm,
Vater und Mutter, gut Frieden schließen kann, dann läuft das meistens in der Erziehung der eigenen Kinder, mhm, einfacher, weil da gibt's ein verstecktes Phänomen, ja, dass die Loyalität gerade den negativen Seiten der Eltern gegenüber so groß ist, dass man unbemerkt gewisse Mängel oder, ja, wie soll man sagen, Ungerechtigkeiten, unter denen man gelitten hat, offiziell seinen Eltern gegenüber, an seine eigenen Kinder weitergibt.
Mhm.
Und wenn man es schafft, auf tiefer Ebene mit seinen Eltern Frieden zu schließen, dann ist diese Fehlerquote oder wie man es nennen mag,
mhm,
geringer, oder man hat einen lockereren Zugang zu sich und,
mhm,
versucht nicht so perfektionistisch alles richtig zu machen.
Und das heißt, wenn man den, sag ich mal, die negativen Gefühle den Eltern gegenüber hat,
mhm,
dann connectet man sich damit auch noch intensiver,
ja,
und ungewollt reproduziert man das, und,
ja,
dann wird es immer stärker, obwohl,
ja,
man das doch so verachtet.
Ganz,
obwohl,
genau.
Obwohl man das doch gar nicht will.
Ganz genau.
Dann, und so reproduziert man die Gewalt oder die, keine Ahnung, der Vater hat immer mit der Tür geknallt und eigentlich verachte ich das und,
ja,
dann mache ich es aber doch selbst auch.
Ganz genau, das ist der springende Punkt.
Mhm.
Und das Schlimme ist, wenn man das irgendwie bemerkt, ja, dann verachtet man sich selbst noch mehr.
Ja.
Daraus entsteht noch eine größere Wut auf die Eltern, also auf die Großeltern sozusagen des eigenen Kindes.
Mhm.
Und diese Dynamik verstärkt sich.
Mhm.
Wenn man mal die Rahmenhandlung der eigenen Eltern, wie sie Eltern waren, mal genauer kennenlernt, ja, was war damals los, Nachkriegszeit oder auch, muss ja nicht so lange her sein, aber wie waren die Umstände? Hat es da vorher eine Beziehung gegeben, in der die Mutter oder der Vater wesentlich glücklicher war, und durch die Umstände haben sich meine Eltern gefunden und da gibt es noch jemanden da draußen. Also die ausgeschlossenen Personen sozusagen, frühere Partner, abgetriebene oder abgegangene Kinder, die spielen meistens in Familiensystemen eine Riesenrolle und man denkt da überhaupt nicht dran. Wenn man die aber über die Arbeit gut integrieren kann, dann ist das oft erstaunlich, wie Systeme sich gut wieder einspielen,
mhm,
und glücklich und zufrieden werden können.
Lass uns ja mal kurz zu dem Punkt zurück, wo du gesagt hast, Frieden schließen, weil das,
mhm,
ist ja ein Megapunkt auch in meiner,
ja,
Arbeit,
mhm,
und auch für mich selber lange,
ja,
gewesen. Es ist jetzt Gott sei Dank viel weniger Thema.
Ja.
Ich würde von mir selber behaupten, ich habe überwiegend, nicht in allen Punkten, Frieden geschlossen mit meinem Leben, mit meinen Eltern. Aber was bedeutet das genau? Also ich glaube, dieses Wort Frieden schließen ist so diffus für viele.
Absolut.
Genau wie das Wort loslassen. Ne? Ja. Wenn man sagt, ja, lass los. Oder,
let it go.
Ja, genau.
Was du nützt.
Ja, vergib doch. Ja, das ist ganz, ganz schwer für die Menschen. Ja. Was bedeutet, wenn du sagst, Frieden schließen? Was meinst du damit genau?
Ja, das ist ja nicht so einfach, dieses Verzeihen, Frieden schließen oder loslassen, ja. Und meistens ist eine Art von Aggression, ja, die einen davon abhält, ohne dass man diese Aggression so klar definieren kann. Aber die ist wie so ein bleierner Deckel über diesem Bereich, wo man eigentlich wirklich tiefen Frieden schließen könnte, ist die Aggression manchmal wie so ein bleierner Deckel drüber, die dann auf der anderen Seite für Depression sorgt. Also mein Bild ist, dass eine nicht gelebte Aggression eine Friedensschließung oder eine Aufarbeitung maßgeblich deckeln kann. Und wenn man dann einmal sich mit dieser Aggression auseinandersetzt, und Aggression ist ja in unserer Gesellschaft was sehr negativ gesehen ist, aber wenn man es mal im therapeutischen Kontext sieht, wenn man mal wirklich alle Kränkungen, oder nennen wir es mal Kränkungen, Enttäuschungen, ja, was ja bei Eltern öfter passiert, Kränkungen, Enttäuschungen, man wird bitter, dieser Ausdruck Bitterkeit kommt ja meistens aus frühen, sehr im Familienkreis entstandenen Gefühlen. Wenn man die mal löst, muss man meiner Ansicht mal die Aggressionen vorher denen einen Raum geben und einen wirklich authentischen Raum. Und nicht nur auf Frieden schließen, Frieden verzeihen, das ist meiner Ansicht nach nicht möglich, wenn nicht die Wut und die Aggression einmal ganz klar ihren Weg gefunden hat.
Glaubst du, dass alle unsere Probleme, privat und auch gesellschaftlich, familiärer Natur sind eigentlich?
Ich glaube, da kommt sehr viel her. Es gibt ja diese Trauma Deklinationen Trauma 1, Trauma 2 und in deinem Leben entstanden, du bist vom Bus angefahren worden oder hast irgendeinen Unfall gehabt oder es ist dir irgendwas Schreckliches in deinem Leben passiert oder es ist deinen Eltern was Schreckliches passiert oder sogar deinen Großeltern. Ja? Mhm. Und für mich ist ein ganz zentrales Thema in meiner Arbeit das transgenerationale Trauma. Das hat nichts mit vorigen Leben zu tun oder früheren Ahnen. Also die Ahnen sind schon ein Thema, aber Opa, Papa, ich. Ja, oder Oma, Mama, ich. Das sind für mich die interessantesten Bereiche. Und manchmal kann ein Trauma, das meinem Großvater oder meiner Großmutter passiert ist, auch einen massiven Einfluss auf mein Leben haben. Obwohl die Eltern es gar nicht so sehr mitbekommen haben, sondern durch Arbeit oder Feiern irgendwie in Schach gehalten haben. Und beim Enkelkind kann dieses Trauma der Großeltern sehr gut wieder durchkommen und keiner hat eine Ahnung, woher es kommt.
Ja, also ich bin ja auch der Meinung, dass die ganzen Herausforderungen, die wir auch in Deutschland, also in jedem Land eigentlich, haben, daher kommen, dass die Katze spielt jetzt natürlich, dass die daher kommen, dass wir viele Probleme nicht gelöst haben, privat.
Ja. Das scheint die.
Ach ja, die macht jetzt natürlich mit. Schön, ja, sie hat bestimmt auch witzige Ahnen.
Ja, und schon, wie sehr sie sie beeinflussen.
Also an alle, die uns jetzt hören und nicht sehen, meine Katze ist jetzt natürlich ein Teil des Podcasts und macht hier mit. Und das ja, ist auf jeden Fall witzig. Genau, jetzt habe ich den Faden verloren, die Herausforderung. Und weißt du, was mich aber immer wieder wundert? Wir haben doch dieses Wissen. Und nicht nur du und ich. Also es ist ja inzwischen auch wissenschaftlich erforscht. Warum beziehen wir dieses Wissen nicht in die Entfaltung der Gesellschaft ein? Warum arbeiten nicht noch mehr Menschen damit und nicht noch mehr Psychotherapeuten damit? Also das ist ja, weißt du, weil
Ja.
Du bist ja jetzt auch ein spezieller Psychotherapeut. Wir kommen jetzt noch ein bisschen später noch auf deine Geschichte und wie du arbeitest und so. Deswegen bin ich ja mit dir auch so sehr gerne verbunden, weil du anders die Dinge siehst und tiefer die Dinge siehst und wahrnimmst. Und viele Therapeuten arbeiten ja nur an der Oberfläche. Die kommen ja gar nicht so richtig in die Tiefe. Warum nutzen wir nicht dieses Thema? Ist das Familienthema oder Ahnenthema so intensiv für die Menschen, dass es so wehtut, dass sie da nicht hinkommen wollen, hingucken wollen?
Also es ist ja, es hängt vielleicht mit der derzeitigen Situation der Therapie oder der Psychotherapie in der Gesellschaft auch zusammen. Ja? Mhm. Wenn man jetzt in Hamburg zum Beispiel Therapie in Anspruch nehmen will, wartet man 9 bis 12 Monate. Also von der ersten Panikattacke in der Früh, bis man dann den Therapeuten sieht, sind es 9 bis 12 Monate. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja schon einmal sehr schwierig, weil man weiß auch, wie sich nach einer ersten Panikattacke zusätzliche Themen dazugesellen.
Klar.
Und wie gut und wichtig es wäre, da möglichst schnell den Leuten eine Hilfestellung zu geben. Dann gehen die natürlich in irgendwelche Foren rein und bauen sich auch selber, was ja auch sehr vorteilhaft ist heutzutage, ja, dass die sich über irgendwelche digitalen Foren weiterbilden können. Aber manchmal geht das natürlich auch in Strömungen rein, wo noch mehr Angst, noch mehr Sorge dazu kommt. Und ich glaube, der systemische Weg, nenne ich es jetzt mal, ja, also dass man die Familie und die Familienzusammenhänge mit reinnimmt, der ist in Entwicklung. Also natürlich wäre es toll, wenn das schon schneller und länger, aber es ist jetzt in Entwicklung. Und wenn man mal schaut, die unterschiedlichen Psychotherapieströmungen und Richtungen, da passiert eh gerade sehr viel, was da zusammenkommt. Ja, Psychedelics, künstliche Intelligenz, wenn man sich nach Amerika mal orientiert, kombiniert mit Psychedelics. Also da kommen sehr spannende Dinge auf uns zu und ich setze mich ja schon seit 7 Jahren mit Virtual Reality auseinander, durch einen Amerika-Aufenthalt, wo ich das kennengelernt habe, eine Vorstufe von Virtual Reality, und habe ja sehr viele Jahre mit Hypnose gearbeitet, und für mich ist fast Virtual Reality auch noch mit Unterstützung KI eine neue Form der Hypnose, wo man schneller, besser an grundlegende Themen rankommen kann. Mhm. Und schneller und besser, das heißt jetzt nicht effizient, wie es der Zeitgeist ist, sondern für 50, 60 Therapieeinheiten ist es derzeit wirklich schwierig, finanziell in diesem Zeitraum und proportional zu den ansteigenden Themen, Ängsten, da irgendwie einen Rahmen zu finden. Also wir müssen ja schauen, dass wir in nächster Zeit zugewandter, schneller und kosteneffizienter den Patienten oder Klienten helfen können. Ja.
Du meinst auch, weil das Traumata oder die psychischen Probleme immer mehr und stärker werden?
Also ich muss jetzt sagen, aus meiner Beobachtung, ja, durch diese Kriege in Gaza oder Ukraine, wurden noch sehr, sehr viele zusätzliche Ängste natürlich hochgespült. Klar. Und auch, ich arbeite ja immer mit Familien und 3 Generationen. Also nicht immer, aber optimal Enkel, Papa, Opa sozusagen. Mhm. Und ich merke, wenn der Opa jetzt wieder durch den Ukraine-Krieg tieflegend in seine Kindheit versetzt wird, durch diese Kriegsbilder im Fernsehen, dann hat das einen Einfluss auf den Vater, aber auch in weiterer Folge auf den Enkel. Mhm. Wenn die gut im Gespräch sind miteinander, ja, und der Opa eigentlich erzählen kann oder schon erzählt hat, was in seiner Kindheit alles los war, dann kann das gut funktionieren. Wenn das aber noch immer so ein abgespaltener Traumabereich ist, dann hat er nochmal ganz eine andere Auswirkung auf die restlichen Familienangehörigen.
Und dann steht wie so eine Art ein diffuser Raum, wo man Dinge wahrnimmt, Emotionen wahrnimmt, weil wir nehmen ja eh alles immer wahr, ja? Also man kann ja immer wahrnehmen, erwischt, ist mein Partner oder mein Gegenüber präsent oder ist sie eigentlich mit den Gedanken woanders? Also man kann Dinge ja, wir können einander wahrnehmen, ohne die Dinge auszusprechen. Ja. Und manchmal fehlen uns auch die Worte oder ja, oder wir wollen nicht die Worte dafür finden, aber wir nehmen trotzdem Dinge wahr.
Ja.
Und wenn die Dinge da sind, dann überträgt sich das sozusagen auf den Sohn und der gibt es dann im Grunde genommen noch diffuser weiter, weil der weiß ja noch auch nicht viel, aber nimmt das wahr und gibt es dann wiederum an den Sohn weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann aber passiert etwas, glaube ich persönlich, was ganz schlimm ist. Irgendwann sitzt man total diffus in einer Nebelwolke da und weiß überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist und weiß nicht mehr, wo man ansetzt, weil die Generationen davor nicht gesprochen haben.
Absolut. Du hast das bestens kompakt genauso umrissen, wie es ist.
Ja. Aber wie, wenn etwas diffus ist und keiner hat gesprochen und die meisten sind schon tot.
Ja.
Wie geht man dann damit um?
Das ist jetzt so ein eigenes Thema. Also ich arbeite seit sehr vielen Jahren mit der Familienaufstellung. Mhm. Ja. Da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Richtungen. Da gibt es auch unterschiedliche Qualitäten. Ich sage jetzt einfach einmal dazu, Familienaufstellung ist ein sehr großes Feld. Und es tut gut, wenn man da eine längere Ausbildung und vor allem sehr, sehr viel übt. Peer Groups hat und so weiter, weil das kann ein sehr, sehr gutes, großartiges Tool sein, um auf transgenerationelle Traumata draufzukommen. Deswegen ist es aber auch gut, wenn man sich da lange und gut damit auseinandergesetzt hat, weil ist das jetzt eine Interpretation oder reicht es eigentlich das, was man bei der Aufstellung erlebt hat? Also als Patient oder Klient und man braucht gar nicht mehr viele Interpretationen da reinlegen, da merkt man, was eine gute oder was eine schwierige Aufstellung ist. Ja, es zeigt sich eigentlich meistens in der Aufstellung und medizinisch, falscher Ausdruck, wissenschaftlich ist ja die Familienaufstellung sozusagen gefestigt. Ja, da hat ein Absolvent von Witten-Herdecke von dieser Universität ein Familiensystem in 300 unterschiedlichen Runden aufgestellt, wo keiner was wusste davon. Zwei Wissenschaftler dazugesetzt und das ist immer das Gleiche rausgekommen. Wie dieses Übertragungsphänomen tatsächlich funktioniert zwischen Quantenverschränkung oder morphogenetischen Feldern, das weiß man noch nicht genau. Ich kann nur sagen, ich habe jetzt über 1000 Aufstellungen mit meiner Frau am Buckel sozusagen, Stellvertreter, aber auch als Aufsteller. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie klar sich Dinge zeigen, ohne dass man da jetzt groß mythisch was reininterpretieren muss, sondern meistens, wenn man die Klarheit hat, Klarheit ist eigentlich die größte Heilungsunterstützung, sagen wir mal so.
Ach, Klarheit ist ja so einer meiner Themen, ne? Also wirklich Klarheit und Weisheit. Und wenn man das aktiviert hat, dann ist das, dann brauchst du gar nichts mehr im Leben.
Ja.
Weil du weißt einfach, was du, wer du bist, was du willst und gleichzeitig, dass du recht hast.
Ja.
Das ist also, das hört sich jetzt so ein bisschen egozentrisch vielleicht an. Aber dieses Gefühl von, oder das Wissen von, mein Gefühl ist immer richtig.
Ja.
Wenn mein Bauch sagt, sei mal vorsichtig, geh mal ein bisschen auf, weiß ich nicht, dann hast du recht.
Ja.
Ja, und das habe ich für mich irgendwann so verstanden. Und das war für mich meine Öffnung in die Heilung, dass ich immer... selbst wenn alle sagen, nein, das war nicht so, bei uns in der Familie, das stimmt nicht, du denkst dir was aus. Und mein Gefühl sagt mir aber, das war anders. Denn,
Ja, das ist ja, wenn man sagt, vor der Pubertät, dieses Gehirn vor der Pubertät. Ja, Pubertät verändert das Hirn 40-70%. Alles das, was man vor der Pubertät erlebt hat, schon auch perinatal, die Geburt herum, im Bauch noch, Geburt, die ersten Wochen danach, Stanislav Grof, ein sehr großer, großartiger Bewusstseinsforscher, ja, das große Glück hatte, den auch persönlich kennenzulernen und mit dem zu arbeiten, der legt wahnsinnig viel Wert auf diese Perinatalphase, mhm, ja, das, was um die Geburt herum passiert. Weil da gewisse Sachen.
Auch die Zeugung selbst?
Nee, Zeugung jetzt nicht so, aber mhm, ab dem Zeitpunkt, wenn man schon als Embryo im Bauch der mhm, Mutter ist, mhm, was kriegt man da alles mit? Mhm. Was kriegt man da nicht mit? Wie viel Stress hat die Mutter während der Schwangerschaft? Was passiert um die Geburt herum? War es eine leichte Geburt, eine schwierige Geburt? Ja. Oder wie geht es der Mutter direkt nach der Geburt? Ja, hat sie selber die Fähigkeiten in diesen Bonding-Prozess mit dem Kind einzutreten? Oder hat sie selber noch irgendwie traumatische Geburtserinnerungen gespeichert, dann kann das manchmal schwieriger werden, muss aber überhaupt nicht.
Oder hat sie schon die ersten Gedanken, wie wann steige ich in meinen Job ein, wie lange reicht das Geld und wie geht die Beziehung mit dem Vater des Kindes weiter? Ja. Das sind ja auch alles Prozesse.
Absolut, Riesenthemen.
Die gab es früher, glaube ich, weniger und die sind ja jetzt einfach so enorm. Ja. Wie finanziert man sich als Frau? Du hast das Baby in der, auf dem Schoß. Ja. Wie geht's weiter? Ja. Das ist alles total, ist ein Riesenthema.
Auf jeden Fall.
Mhm. Und mit dem Pränatalen, was du gesagt hattest, da kommt mir natürlich die Frage, haben Frauen mehr Verantwortung für das Trauma des Kindes?
Würde ich gar nicht sagen, überhaupt nicht. Ja. Ich meine, das ist ja immer die Mütter sind dafür schuld, da ist es zu wenig und die Mutter schon wieder. Ja. Ich meine, das ist so hochinteressant, wenn es sich um Mädchen dreht, wie viele Mütter kommen mit ihren Töchtern? 90%, warum ist der Vater nicht dabei? Ja. Und also das ist gut, Gesellschaft hin oder her, aber die Väter, gerade auch bei Töchtern, spielen eine riesige Rolle. Und das, ja, Schuld. Schuld ist ja sowieso so ein blödes Thema. Es versucht ja kein Elternteil schuldig sein Kind schlecht zu erziehen, sondern ja, der Schuldbegriff, den gibt's eigentlich in meiner Arbeit nicht. Klar, wenn man jemanden brutal niederschlägt, kann man sagen, ist schuldig. Aber das, was die Eltern den Kindern geben konnten oder nicht geben konnten, ja, was dann den Eltern, die Kinder immer als, meine Eltern sind schuld, mein Papa ist schuld, meine Mama ist schuld, ja, sind in den 70er Jahren noch einmal sehr psychologisch unterstützt worden. Das sogenannte Parents Bashing, ja. Deine Eltern sind schuld, deswegen sind deine Eltern schlecht für dich. Ja. Und du musst dich von deinen Eltern absentieren, ja. Heb jetzt einmal ein Jahr das Telefon nicht ab und sag ihnen, sie sind schuld, dass du solche Probleme hast. Mhm. Das war eigentlich therapeutisch das größte Gift, sag ich jetzt mal, ja. Ich habe Leute, die haben 3 Jahre, 5 Jahre mit ihren Therapeuten dran gearbeitet, dass sie nicht mehr ihre Eltern sehen. Das heißt nicht, dass sie eine gesunde, erwachsene Distanz, Nähe-Distanz aufbauen, sondern sie gar nicht mehr sehen, weil sie schlecht waren für sie. Ich habe noch keinen einzigen Menschen erlebt, der mit wirklich abgespaltenen Eltern, ja, also sie nicht mehr sehen. Gut, sexueller Missbrauch in der Familie ist dann noch einmal ein anderes Thema. Mhm. Da möchte ich jetzt gar nicht, das ist ein großes Thema, aber ja, das ist jetzt nicht unser Thema im Moment. Aber wir haben noch nie jemanden erlebt, der wirklich seine Eltern total abgespalten hat und wirklich tiefgründig zufrieden wurde. Ja, muss ich ehrlich sagen, gibt's natürlich auch, aber ich schaue immer, dass die Eltern, die raustherapiert wurden, auf eine erwachsene und gute Art wieder reintherapiert werden können, ob sie leben oder nicht leben. Ja.
Also das, was du sagst, ist, glaube ich, gerade für viele Menschen, die uns zuhören, ein sehr bewegendes Thema. Und da würde ich gerne kurz, obwohl du meine Geschichte kennst, aber ich erzähle sie trotzdem.
Bitte.
Das war ja auch das Thema, womit ich mit zu dir gekommen bin. Und der Satz, der mich am meisten umgehauen hat von dir, und ich bin nach Hause gegangen, das hat mich bestimmt 2 Wochen beschäftigt.
Oh.
Okay. Gott sei Dank, weil scheinbar war es getroffen. Du hast zu mir gesagt, du bist ja ähnlich klar und direkt wie ich. Und du hast gesagt, wenn du nicht lernst, dein Vater und deine Mutter, aber vor allem mein Vater, das ist ja mein Thema, komplett zu lieben, komplett zu akzeptieren, wirst du nicht da ankommen, wo du hin willst.
Das ist sehr drastisch ausgedrückt von dir, wenn du dir das so rausgezogen hast, um dich zu motivieren. Ist das fein? Ja? Mhm. Ich habe es vielleicht etwas weicher ausgedrückt und du hast da noch ein bisschen, aber es ist voll okay. Ja? Mhm. Ich sage nur, da ist ein weicherer Weg drinnen. Also ich habe da, wenn ich das kurz noch sagen darf im Moment, dieses Bild immer für mich. Ja, ich bin 50% Vater, ich bin 50% Mutter. Natürlich das ganze Neue, das dazukommt auch noch und die Freunde und alles. Aber im Kern eigentlich 50-50. Und wenn ich in diese 50% Mutter oder Vater immer reinschlagen muss oder reinstechen muss, dann steche ich genauso in mich rein. Ganz eine praktische, bäuerliche Sichtweise auf das Ding, ja. Wenn ich nicht mehr auf meinen Vater einprügeln muss oder ihm Vorwürfe machen oder meiner Mutter, dann zeigt sich's, dass ich vielleicht auch doch halbwegs okay bin, ja. Also sage ich jetzt nochmal im Einfachen.
Und diese Aussage oder diese 50-50 Ansicht, an sich war die ja nicht neu und ich bin auch schon erfahren. Und gleichzeitig war das aber so, so klar, dass ich wirklich da saß und dachte, ich habe keine andere Wahl, als mich nochmal damit auseinanderzusetzen.
Das freut mich sehr.
Mit diesen 50.
Das freut mich sehr, ja.
Mit diesen 50% von mir.
Ja.
Was ist das, was ich ablehne? Und was passiert, wenn ich es annehme? Und das hat wirklich, wirklich viel gelöst, weil
das freut mich sehr.
Dann nach diesen 2 Wochen meiner tiefen Prozesse, ich habe dich natürlich, wir haben uns ja nicht gesehen, nicht so unbedingt daran teilhaben lassen, war mit mir und dann 2 Wochen später habe ich meinen Vater gesehen und hatte auf einmal so sehr das Gefühl, mich selber in ihm zu erkennen und habe gesehen, wie stark der Mann ist und wie resilient und wie wild er auch ist. Ja? Also wie sehr er durchs Leben geht, mit seinen eigenen Methoden, ganz ehrlich.
Eben. Ja,
aber
klar.
Ich auch.
Ja, eben.
So,
ja.
Ich auch. Und dann habe ich auf einmal gedacht, ich habe das alles von dem.
Ja.
Und auf einmal fühlte ich so eine Weichheit, uns beiden gegenüber.
Mhm, das klingt
und
total schön.
Das war schön. Und natürlich gibt es immer noch ein paar Themen, aber,
das ist ein längerer Prozess. Muss nicht sein, aber natürlich, wenn man gut und gründlich machen will, und ein für alle Mal dann diesen Bereich safen will oder für sich klarkriegen will, dann kommen da immer wieder Sachen hoch. Aber es ist schon einmal für die Eltern auch so fein, wenn man dieses erwachsene Kind gegenüber hat und das nicht voll mit Vorwürfen ist, dann können die Eltern auch kurz loslassen und dann ist Kommunikation auf einer ganz feinen Ebene möglich. Meistens haut's die, ich habe oft Patienten, Klienten, die haben so oft schon den Anlauf genommen, mit ihren Eltern zu sprechen, ja. Und meistens nach 3, 4 Sätzen haut's die wieder aus der Kurve.
Ja.
Also es ist hochfaszinierend, was da los ist. Und wenn die über diese ersten Kurven durchkommen, sozusagen miteinander, dann ist wirklich auch Akzeptanz irgendwann möglich. Mhm. Ja? Also das ist ein sehr spannender Prozess. Und manchmal kommt auch ein Element, das sabotiert diesen Prozess wieder. Aber wenn man da dran bleibt, dann kann das sehr effizient sein.
Naja, und auch im Grunde genommen sich erlaubt, autonom zu sein.
Ja.
Dass man irgendwann merkt, ich bin nicht mehr vor der Pubertät oder in der Pubertät.
Eben. Das ist aber,
ich bin jetzt schon 40, 50, 60 oder noch älter.
Das 70-Jährige sind noch in der Vorstufe der Pubertät mit ihren Eltern oft. Ja. Und man sitzt da mit dem 70-jährigen Sohn und der 90-jährigen Mutter zusammen. Und die sind genauso wie sie mit 7 und rechnerisch 30 oder 28 waren, ja.
Und ist das, ändert sich das, wenn die Eltern sterben?
Also ich bin total glücklich, wenn die Eltern noch am Leben sind und man schafft es, das noch wirklich live mit den Eltern hinzukriegen. Aber das Tolle ist, über diese Aufstellungsarbeit kann man gewisse tiefe innere Prozesse auch, obwohl die Eltern schon verstorben sind, nachträglich für sich selbst lösen. Ja, muss man ein bisschen kreativer sein, aber das geht sehr, sehr gut. Also ich würde sagen, klappt absolut, habe ich sehr positive Erfahrungen damit. Ja? Mhm. Und sehr oft ist es so, dass auch die alten Eltern sehr, sehr dankbar sind, weil sie dann noch einmal Eltern sein können. Nicht immer dieses vorwurfsvolle Kind gegenüber haben, das alles besser weiß, sage ich jetzt einmal liebevoll gemeint, sondern das sagt, okay, ich akzeptiere euch und verstehe, dass ihr vielleicht nicht alles richtig gemacht habt, aber nicht, weil ihr nicht wolltet, sondern weil ihr nicht konntet.
Sind nicht manche Themen, die dann aufbrechen, erst nach dem Tod der Eltern überhaupt erst sichtbar? Weil man dann merkt, was überhaupt gewesen ist.
Ja.
Wenn man dann auch die Ruhe hat, weißt du? Weil manche haben ja, also ich kenne das so aus meinem Klientenkreis, viele haben so übergriffige Eltern. Eine Mutter, die permanent anruft, der Vater, der immer wieder irgendwie kommt oder nicht präsent ist. Und erst durch den Tod kommen dann noch mehr Themen hoch und man merkt dann erst, was gefehlt hat, was aber auch, wofür es zu spät ist. Deswegen, ja, was ist, wenn es nicht mehr möglich ist, diese Lösung mit den Eltern?
Dann muss man es auf eine innere Lösung irgendwie drauf anlegen, sozusagen, dass diese Themen genauso in der Aufstellung gut aufgearbeitet werden. Und dann muss man vielleicht noch ein paar zusätzliche Rituale oder wie in sein Leben nehmen, dass man diesem Thema dranbleiben kann, um es zu integrieren sozusagen. Ja? Also es ist ja auch notwendig, wenn die Eltern noch leben, dass man noch einmal über diesen Prozess hinaus, weil es ist ja nicht so, dass die Eltern jetzt alles sofort von einem Tag auf den nächsten einsehen und alles geheilt ist, sondern das ist ja auch ein Prozess. Und mit den verstorbenen Eltern ist zum Beispiel aus meiner Arbeit heraus die Virtual Reality eine große Unterstützung.
Ja, vielleicht magst du mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Ja. Ich bin ja ein großer Fan von Technik, wie man eben auch gemerkt hat. Der Ton ist ausgefallen. Ich bin total ruhig geblieben. Ja. Nicht.
Aber
es hätte schlimmer kommen können. Aber ja, aber grundsätzlich mag ich die Technik sehr, weil die Technik ist meiner Meinung nach auch Freiheit. Also für mich in meiner Position, sage ich mal,
klar.
Oder Situation.
Ja.
Und wie ist es dann, was kann man alles mit der KI in der Zukunft machen?
Muss man nochmal untertrennen, KI in Zukunft oder nur Virtual Reality. Ich habe mit Virtual Reality begonnen, da hat es noch keine KI gegeben. Aber es gibt natürlich gute Möglichkeiten, die KI zur Unterstützung der Virtual Reality einzusetzen. Sei es jetzt die Erstellung von Avataren, Stellvertreter für Vater, Mutter, Geschwister, Mobber, Vergewaltiger und so weiter. Und ich bin da jetzt seit eben einigen Jahren massiv drinnen, habe nur ein Problem gehabt, ich war sehr früh dran. Da waren die ganzen Technologien noch nicht so weit, wie ich es mir erhofft hatte.
Dann du bist auch so ein Visionär, ne?
Ein bisschen ist da was drinnen, ja. Und der Visionär hat es schwer, dieser Spruch, hat oft damit zu tun, wenn man zu früh dran ist.
Ja, das kenne ich.
Das ist
mein
sehr, sehr anstrengend und das war bei mir so ein bisschen der Fall. Und jetzt sehe ich eigentlich, dass die Ideen, die da waren, eigentlich sehr gut umsetzbar sind. Und ich habe viel mit traumatisierten Soldaten auch in Amerika zu tun gehabt. Und da ist im Trauma auf posttraumatisches Stresssyndrom und so weiter, da ist sehr viel möglich mit der Virtual Reality. Und ich glaube, die Zukunft wird sein, ohne zu sehr darauf einzugehen, Virtual Reality, KI kombiniert mit Psychedelics, aber in einem sehr, sehr kontrollierten, positiven Umfeld.
Aber lass mich das nochmal kurz zusammenfassen, weil wir haben uns darüber schon öfter unterhalten.
Ja.
Deswegen nicke ich jetzt einfach und würde am liebsten schon zum nächsten Thema übergehen.
Ja.
Aber für die Menschen, die das zum ersten Mal hören, wie jetzt, was ist das überhaupt? Wie funktioniert das? Wie kann man das anwenden? Also das heißt, man setzt eine Brille auf, die jetzt noch total hässlich aussieht, aber in der Zukunft wird das ja was Kleines sein. Ja. Und so wie die Handys früher auch klobig waren und jetzt ja immer noch klobig sind, aber besser, genau. Ja. Das heißt, man setzt eine Brille auf und dann spielst du durch das Vorgespräch mit dem Patienten, Klienten, wie nennst du die Menschen, die mit dir arbeiten?
Patienten oder Klienten, ja. Kommen ja mit unterschiedlichen Anliegen.
Ja, und dann spielst du das Programm ein, das heißt durch ein Foto oder durch eine Beschreibung der Person und gehst bewusst mit Absicht in ein traumatisches Erlebnis?
Ich habe ganz unterschiedliche Möglichkeiten ausgearbeitet über die letzten Jahre. Mhm. Im Traumabereich gibt es sehr viele Möglichkeiten. Oft sind ja auch die Eltern traumatisierend gewesen. Ja. Da nutzt man die auch in dieser Arbeitsweise. Mhm. Aber manchmal, also mein Weg ist meistens zuerst mal ein sehr grundlegendes Ausgangsgespräch, dann gleich in die Familien- oder Symptomaufstellung. Und die Essenz, die aus der Familien- oder Symptomausstellung sich zeigt, die kann man dann individuell in die Virtual Reality mit reinnehmen, ja.
Und was meinst du genau mit Symptomausstellung?
Also man arbeitet ja auch sehr viel mit Autoimmunerkrankungen. Ah. Also ich bin sehr durch die Psychoneuroimmunologie sehr im Autoimmunbereich auch unterwegs. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa. Diese Themen sind hochspannend für mich. Mhm. Ich meine, wenn man jetzt eine Autoimmunerkrankung runterbricht, dann greife ich mich selbst an. Ja, mein eigenes Immunsystem greift mich an, wenn man es ganz, ganz banal so sieht. Ja? Mhm. Das heißt nicht, dass man nur durch reine psychische Faktoren Autoimmunerkrankungen in den Griff kriegt, aber in Kombination, wenn man mit einem guten Arzt zusammenarbeiten kann, dann kann das eine sehr spannende Ergänzung sein sozusagen. Ja. Und wenn man da einfach nur die Thematik nimmt, Autoimmun, ich greife mich selber an, was ist dafür zuständig? Oder es gibt ja auch Gabor Maté, den sehr viele kennen, den ich großartig finde, ja, weil er sehr viel aufgebrochen hat in diesem Bereich zwischen Medizin und Psychologie. Ja. Dann sieht man ja auch, dass man das eigentlich, was sagt Gabor Maté, jeder Autoimmunerkrankung liegt ein Trauma zugrunde. Ja? Ob es jetzt selbst erlebt, ob es bei den Eltern oder bei den Großeltern liegt, nicht jetzt mit vorigen Leben oder sowas, um das nicht zu verwechseln, liegt, ist egal, aber er sagt, Trauma liegt Autoimmunerkrankungen oft zugrunde. Mhm. Und jetzt aus fast 20 Jahren Arbeit kann ich sagen, da ist was dran.
Da ist mit Sicherheit was dran, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und das heißt, du bringst dann den Menschen in, ja, also in eine Position, wo man nicht mehr wegschauen kann, im wahrsten Sinne.
Aber mit, ganz vorsichtig, na klar, vorsichtig, ja, ja. Und zart, ja. Mhm. Also das heißt,
wenn du kannst dann so hochdrehen.
Ich kann da drinnen in der virtuellen Welt eigentlich alles machen, in dem Sinne, dass ich die Eltern, wie ich damals 5 Jahre alt war, sozusagen so groß mache, dass ich 5 Jahre da drinnen bin. Wow. Also ich kann alle Dinge eigentlich, alle Situationen ermöglichen. Ich sage jetzt ein Beispiel, wenn sich die Eltern immer fürchterlich gestritten haben, ja, sogar tätlich angegriffen haben, in dem Alter, wo ich, sag mal, 4, 5 Jahre alt war. Und Kinder fühlen sich ja leicht schuldig, warum sie das nicht alles regeln konnten und die Eltern vom Streiten abhalten. Wenn man jetzt mit 40, 50 da sitzt und dann einfach mal sich in die Situation real begeben kann und sieht, dass die Eltern damals eigentlich doppelt so groß waren als einer selbst und dann noch aggressiv aufeinander zu laufen, wie soll man da als kleines Kind, und in diese Position kann man durch die VR sehr gut rutschen, wie soll man da irgendwie was gemacht haben können, ja? Mhm. Und man kann das tief drinnen langsam rausarbeiten. Ich bin nicht schuld, dass sich meine Eltern getrennt haben, ja? Und das ist oft so schlimm bei Kindern, die fühlen sich immer schuldig, wenn sich die Eltern getrennt haben, ohne zu wissen, warum und wie. Und meistens waren sie nicht die direkten Schuldigen. Vielleicht hat die Mutter nicht mehr so sehr für den Vater da sein können oder umgekehrt vor dem Kind, weil da noch jemand was gebraucht hat. Aber da klärt man sehr viele Dinge und man kann auch mobbern und anderen Gewalttätern da drinnen auf eine Art verzeihen. Aber es ist wichtig, dass man die Grundaggression auch einmal zulassen kann.
Ja, und arbeitest du dann auch so, dass die Geschehnisse positiv umgeschrieben werden?
Ganz genau.
Zum Beispiel der Vater, sagen wir mal, beim einfachen Beispiel, ja,
ist ja.
Immer mein Lieblingsbeispiel ist immer mit Türen knallen, ja. Weil das so ab und zu bei uns in der Familie war. Mhm. Und ich kenne das auch von vielen Menschen, ja. Die dann auf Türknallen so reagieren, ja. Ne, mit so einem Schreck.
Ja.
Und dass man dann in dieser virtuellen Welt ja. einmal beibringt und zeigt, wie es sich anfühlt im mhm. Körper, wenn die Tür sanft geschlossen wird.
Ja,
oder wie man auch Konflikte anders lösen kann. Oder
das ist absolut Teil dieser Arbeit. Mhm. Ja. Also ich meine, wenn man mit den realen Eltern arbeitet, mit Stellvertretern, Avataren der realen Eltern,
mhm.
Also nicht zu sehr die Hollywood-Lösung sozusagen, aber an der nah dran. Ja. Und wenn die Tür zugeknallt ist und die Eltern dann 3 Tage nicht miteinander gesprochen haben, ja, wenn du mit der Idee kommst, dann würde ich es jetzt in der Virtual Reality so machen, dass der Vater rausrennt, die Tür zuknallt, wie es real war, aber nochmal kurz reinkommt, auf dich Tochter zeigt und sagt, das hat nichts mit dir zu tun, das ist ein Streit zwischen mir und deiner Mutter, und wieder rausgeht.
Und nochmal die Tür knallt.
Ja. Und wieder reinkommt und sagt, ja. dass du es nicht vergisst.
Verstehe.
Ja. Hat nichts mit dir zu tun.
Ja.
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 Das ist ein Ding mit deiner Mutter und mir und hat mhm. nichts mit dir zu tun. Ja. Bei mehreren Kindern verteilt sich das Gott sei Dank manchmal ein bisschen, dieses Gefühl, ich bin dafür verantwortlich oder schuld. Wenn man da als Einzelkind drinnen sitzt, ist man immer zwischen den Eltern. Bist du loyal beim Vater, bist du nicht bei der Mutter, bist du loyal bei der Mutter, bist du nicht beim Vater.
Das haben viele. Das
haben sehr, sehr viele. Und wenn man da mal eine Ruhe reinbringen kann, du sitzt da, da ist der Vater, da ist die Mutter und du bist dort, wo du bist, richtig. Ja? Egal, ob die sich streiten, zoffen oder irgendwie sich fertig machen, dann ist schon einmal eine kleine Ebene erreicht und da kann die VR oft sehr, sehr gut unterstützen. Aber wie gesagt, immer individuell. Deswegen ist es noch ein bisschen aufwendig, weil ich nicht eine VR-Einheit für die Menschheit sozusagen kreiert habe, sondern weil man da immer sehr persönlich und individuell mit tatsächlichen Stellvertretern von Papa, Mama, Geschwistern, Mobbern oder sonst irgendwas mhm. arbeitet.
Christian, wie ist denn das? Es gibt ja so Ereignisse, die eben in der Kindheit passiert sind oder im pränatalen Zustand,
mhm.
An die man sich einfach nicht erinnern kann.
Ja.
Man fühlt, das haben wir ja am Anfang schon gehabt, so eine Diffusität, man fühlt, da ist irgendwas gewesen. Ich arbeite ja viel mit dem Atem, um auf eine andere Ebene zu kommen, andere Gehirnwellen zu aktivieren, wo die Erinnerung auch sitzt.
Ja.
Also das ist ja ab der Alpha-Welle passiert, ja. Also kommt man ja an diese Ereignisse überhaupt ran.
Ja.
Deswegen bin ich ja so ein großer Fan davon. Wie siehst du das? Also ja, in der Aufstellung zeigen sich vielleicht Sachen, auf jeden Fall,
ja.
tun sie ja auch. Das ist ja auch eine Arbeit mit dem Unbewussten.
Absolut.
Der Atem genauso und gleichzeitig, das sind Tools, die Dinge hochholen. Also meine erste Frage wäre, welche Tools gäbe es noch? Und gleichzeitig noch eine Frage, was macht man mit den Dingen? Was macht man mit den Dingen, wenn die vor einem liegen?
Ja.
Und man sieht dann, okay, meine Mutter hat 3-mal abgetrieben.
Ja.
Dass ich nehme diese mhm. Babys in meiner Familie wahr.
Ja.
Oder es gab eine Vergewaltigung an irgendwo in der Familie. Mhm. Ja? Aber,
ja.
das muss man noch nicht mal selbst erlebt haben,
ja, genau.
Ohne dass, und trotzdem nimmt man die im Körper, im System wahr, so
ja.
Dieses Gefühl von, ich habe, es ist mir bekannt,
ja.
Obwohl es eigentlich gar nicht sein kann.
Ja.
Und genau, so Unbewusstes, wie kann man die Dinge noch hochholen, was meinst du?
Also, in den letzten Jahren haben sich ja die Psychedelika wieder sehr in den medizinischen und vor allem psychotherapeutischen Bereich gebracht. Ja, wenn wir mal da ganz, wenn wir da gar nicht weit ausbreiten, aber die, das Verbieten der Psychedelika durch Nixon ist eine Sache gewesen, ja, was man damit schon an Forschung und so weiter, die damals schon wirklich voll am Start war, kaputt gemacht hat, ist ein anderes Thema. Ich kann nur sagen, du mit deinem Atem, das ist ja eine sehr feine Geschichte, weil zum Beispiel Stanislav Grof, ja, ich habe den vorher schon mal kurz erwähnt.
Ja, große Empfehlung übrigens, also ist ein super,
großartiger
super
Mann.
Typ, super Buch,
ja,
seine
also
Arbeit ist toll.
Kann ich sehr, sehr empfehlen.
Ja.
Der hat ja bis zu dem Zeitpunkt, bis es Nixon verboten hat, mit Psychedelics, damals war das hochdosiertes LSD, jetzt nicht falsch verstehen, im kompletten medizinischen Zusammenhang.
Ja, ja, nicht als Party.
Nicht Party, es ist ein Riesenunterschied, ob man einen Stoff in Set und Setting nimmt, ja,
ja,
auf Arbeit bezogen, tiefenpsychologische Arbeit,
genau.
Oder ob man sich das nach 5 Bier reinpfeift, ja, auf irgendeiner schlechten Party. Das kann ganz den unterschiedlichsten Effekt auslösen,
ja.
Das muss man mal wissen. Stanislav Grof hat, glaube ich, 3.500, 4.000 Therapien mit hochdosiert LSD gemacht und hat dabei Menschen, die 10 Jahre schizophren in der Psychiatrie gesessen sind, mit 2 Einheiten wieder aus der Röhre geblasen, sage ich jetzt mal so salopp. Ja. Das heißt aber auch, auf der anderen Seite, damals ist es verboten worden, er hat dieses holotrophe Atmen entwickelt, hat gemeint, ja, es bedarf mehr Impact mit dem holotrophen Atmen, aber man kommt in ähnliche Bereiche,
ja,
manchmal, die sehr heilend sind und die man bewusst nicht erforschen kann mit diesem holotrophen Atmen. Ja. Und ich glaube, holotrophes Atmen oder auch unterschiedlichste Atemtechniken, Psychedelika, aber da ist es wirklich wichtig, dass man sich mal genau damit auseinandersetzt, was ist bei uns erlaubt und was ist nicht erlaubt, gesetzlich. Ja? Es gibt gesetzlich ein erlaubtes Psychedelikum und es gibt sehr viele, die sind nicht erlaubt. Ja? Es gibt aber auch unterschiedliche Auflagen, zum Beispiel Oregon hat Psilocybin, das ist der Inhaltsstoff von Pilzen, komplett für die Therapie letztes Jahr freigegeben.
Ah, toll.
Und Australien, muss ich sagen, hat alle Psychedelika für medizinische und psychotherapeutische Zwecke freigegeben. Ja.
Ich bezweifle, dass es in Deutschland irgendwann passiert.
Ja.
Aber meine Güte, wenn man drauf hört, was so, also ich habe das ja schon in meiner Community öfter erzählt,
okay,
dass ich Erfahrungen mit Pilzen gemacht habe,
ja,
und das gebe ich auch öffentlich zu, es ist für mich auch überhaupt kein Problem, dass ich illegal gehandelt habe, es ist mir völlig egal.
Ja.
Und es hat mir sehr, sehr geholfen. Es hat
das
mir,
freut mich sehr.
Es
ja.
hat Bereiche für mich eröffnet, klar gemacht, gezeigt.
Ja.
Die wären für mich immer noch wahrscheinlich verborgen gewesen. Deswegen bin ich ein großer Fan auch von deinem Wissen und auch von meiner eigenen Erfahrung. Weil ich genau weiß, das ist kein Bullshit, das hat nichts mit Partydrogen zu tun,
ja,
oder mit Gedöns, ja,
ja,
sondern wirklich,
ja, nee, da,
es ist tiefe Weisheit, die da drin steckt,
ja,
und wir dürfen uns daran bedienen, auf, ganz egal, also für mich ist es völlig egal, was irgendjemand mir erlaubt oder nicht, ich gehe
okay.
nach meinem Körpergefühl,
ja,
und das war für mich ein ganz klarer, wie ein innerer Ruf, ein inneres Wissen. Ja, ich weiß nicht, woher die Information letztendlich kam. Das war schon Sachen, wo ich dachte, ist das wirklich alles in meiner Psyche? Wow, das war so schön und so tief und so. Es hat mich einfach wirklich verändert. Also wirklich verändert.
Das freut mich sehr.
Ja, positiv.
Ja.
Und ja, deswegen, also ich möchte natürlich niemanden zu irgendwas anstiften, aber ich möchte trotzdem sagen, und das wissen meine Leute auch, die mir zuhören oder mich auch kennenlernen, ich folge immer nur meinem Gefühl.
Ja.
Aber wenn meine Intuition etwas sagt, dass das dann das Richtige auch für mich ist. Und wenn nicht, dann scheinbar war es auch wichtig.
Ja.
Ja, zu lernen. Ja. Wie kam das Thema denn zu dir? Was war deine Psychedelika und durch den Groff oder?
Das war eigentlich Amerika, ja. Zu der Zeit, in der ich in Amerika war, ist das langsam wieder gekommen, dieses Thema. Ich habe da im Zusammenhang mit dem Mental Research Institute Palo Alto und mit Fragmenten der Stanford University zu tun gehabt. Und natürlich durch Stanislav Grof ist das massiver noch in mein Leben getreten, weil dadurch, dass ich den kennengelernt habe, habe ich mich auch sehr mit seinem Werk auseinandergesetzt. Und das ist dann immer weiter gegangen und durch eigene Versuche, aber in Studien legal in Amerika, sage ich jetzt mal, und Selbsterfahrung in diesen Bereichen, auch dann einmal am Seminar in Israel mit Stanislav Grof, habe ich selber meine Erfahrungen da drinnen gemacht und bemerkt, wow, diese Zusammenhänge, in denen man immer hängen bleibt, die können dadurch noch einmal auseinandergezogen und erweitert werden. Ja. Mhm. Und dann gibt es ja diese, nur in unserem Kopf, oder ist unser Kopf Sender und Empfänger für Bewusstsein und liegt das Bewusstsein vielleicht außerhalb. Ja. Das sind ja dann die weiteren Theorien oder wissenschaftlichen Richtungen, mit denen man sich in der Bewusstseinsforschung auseinandersetzt. Und wenn du sagst, wow, sind die Sachen aus mir selber herausgekommen, diese Themen, oder war es was von außen, was man in solchen psychedelischen Zuständen oft das Gefühl hat, da gibt es etwas von außen, das dann noch mit reinkommt, dann sind das sehr spannende Zusammenhänge. Mhm. Und wenn man da jetzt nicht zu kognitiv rangeht, sondern auch sieht, dass es zwischen Hirn und Herz eine Kommunikation gibt, zu dem Hirn eine eigene Kommunikation gibt, und der Darm ist ja für sehr viele Dinge sehr, sehr interessant, auch Bewusstseinsentwicklungen, dann ist man ja schon einmal sowieso auf einem breiteren Feld unterwegs.
Und es gibt einen Arzt, dessen Namen mir jetzt leider nicht einfällt. Paul, irgendein Paul aus Hawaii. Und der hat genau zu diesem Thema geforscht, wie das Herz mit dem gesamten Körper und auch drumherum wirklich kommuniziert.
Ja.
Und wie man die Herzfrequenz...
Absolut meine Meinung auch.
Meine auch. Ja. Und ich habe das gelesen und habe mich so gefreut. Weißt du, diese wissenschaftlichen Beweise sind für mich persönlich egal, aber ich weiß, dass viele Menschen das brauchen. Und
ja,
dann freue ich mich immer, wenn ich Studien finde, die das beweisen, was ich schon gefühlt habe, und denke mir, oh Gott sei Dank, dann hat es noch mehr Hand und Fuß.
Klar.
Und der hat halt gesagt, dass wenn man lernt, das Herz zu aktivieren, also die Kommunikation, die Frequenz, und dann kann man im Grunde genommen mit dem Umfeld besser kommunizieren, mit der eigenen Familie, die Herzen kommunizieren miteinander.
Ja.
Und dann hat er auch viel über das Thema gebrochene Herzen gesprochen.
Broken Heart Syndrome.
Ja, genau. Ja. Und das war total spannend.
Ja.
Und wie die Herzen miteinander auch wirklich sprechen.
Ja.
Und wenn man so merkt, oh, es ist ein Herzensmensch oder es ist eine Herzensbegegnung. Ja. Und und er hat aber noch weiter geforscht, wie man das Herz dafür einsetzen kann, um zum Beispiel Familienmitglieder zu heilen oder sich selbst auch zu heilen. Und das ist total, echt eine geniale Sache. Also wenn mir der Name wieder einfällt, schreibe ich es auf jeden Fall in die Shownotes.
Ja.
Ja.
Nee, ich finde das ein hochspannendes Thema, weil ich habe das Glück gehabt, einmal in einer Versuchsserie dabei zu sein, wo man Menschen das Hirn und das Herz angeschlossen hat, sage ich ganz kurz, und mit hoch emotionalen Themen konfrontiert hat. Und manchmal hat das Herz vom Hirn reagiert. Und das dürfte ja gar nicht möglich sein, dass das Herz vom Hirn reagiert. Deswegen gewisse neuronale Strukturen im Herzen, da weiß man noch nicht sehr viel. Aber ich glaube, da ist noch sehr viel zu entdecken. Und wenn man sich mal mit der Herztransplantation auseinandersetzt, ich habe da einen entfernteren Onkel, der in dem Bereich ist, dass man praktisch mit einem neuen Herzen auch neue Informationen aufnimmt oder kurz nach der Herztransplantation in eigenartige Zustände gerät, weil man auf einmal in Gedankenbereiche kommt, die man selber nicht von sich nachvollziehen kann, dann weiß man, dass man da eigentlich in einer richtigen Richtung unterwegs ist, dass das Herz noch einmal eine Form von Informationsträger ist.
Aber beobachtest du auch, dass die Ärzte, also die, ich sag mal, Schulmediziner, inzwischen auch an einem Punkt sind, dass die merken, es gibt Bereiche, die können wir einfach nicht erklären, aber die gibt es trotzdem.
Ja, wenn man mit guten Schulmedizinern zu tun hat, die sagen, du, wir wissen über das Hirn eigentlich noch gar nicht wirklich viel. Ja? Mhm. Und Gott, hochragende Neurologen, die sagen, du, was soll man sagen, wir können das Gebiet, aber die Kommunikation der Gebiete überhaupt nicht nachvollziehen oder wie das genau funktioniert, dann finde ich das seriös. Ja? Ich tue mir immer so schwer, wenn diese naiven Realisten sozusagen sagen, so ist es, und jede andere Geschichte, die sie nicht verstehen, dann als Schwachsinn abgetan wird. Ja.
Und zum Thema Bewusstsein würde ich gerne noch kurz mit dir einsteigen, solange die Technik noch geht. Wir machen schnell. Ja. Die Technik ist heute mein erstes Gespräch, was ich so aufzeichne. Deswegen ist alles noch ein bisschen im Scheitermodus. Naja, im Übungsmodus. Im Übungsmodus. Ja. Bewusstsein, wie würdest du das nach deiner eigenen bisherigen Lebenserfahrung deuten? Was ist Bewusstsein?
Oh, das ist ein sehr vielschichtiges Ding. Ich habe ja sehr früh schon in Phoenix, Arizona am Milton Erickson Institut Hypnose gelernt, alle 3 Stufen. Mhm. Also direkt Milton Erickson, Phoenix, Arizona. Das war mir wichtig, weil ich wollte das wirklich mit allem drum und dran, Bewusstseinsforschung und allem zusammenkriegen. Und da sind wir ungefähr bei 21 Bewusstseinsstufen sozusagen stehen geblieben in Phoenix, Arizona. Das ist mir so in Erinnerung. Und ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Bewusstseinsbereiche. Und zu denen kann man Zugang kriegen über unterschiedlichste Möglichkeiten. Also es ist schwierig, das jetzt so schnell zusammenzufassen, aber ich glaube, es gibt unterschiedlichste Bewusstseinsbereiche, und genau was man übers Herz sagt, ja, das Herz kommuniziert ganz anders als das Hirn, ja, und wenn man einfach nur nimmt, dass das Herz, glaube ich, das 500-mal größere elektromagnetische Feld hat als das Hirn, ja.
Wow.
Und wenn man diese Phänomene nimmt, man sieht auf 50 Meter jemanden und schaut den länger an, und dann dreht er sich um und schaut genau in die Augen. Diese Phänomene, ist das Hirn, ist das eine andere elektromagnetische, was ist das? Man weiß es noch nicht, aber man weiß es, dass es da noch andere Möglichkeiten gibt. Deswegen Bewusstsein ist das Bewusstsein außerhalb und ist unser Hirn Übersetzungsgerät für Bewusstsein, oder was ist es, das kann man noch nicht genau sagen, aber da gibt es spannende Forschungen, und durch die KI, glaube ich, die Rechenprozesse so erleichtert, wird man da vielleicht irgendwann einmal was verstehen.
Ja, und weißt du was, ich glaube, es gibt Bewusstseinsebenen, also so die ganz niedrigste Ebene ist halt das Gehirn, wo man alles glaubt, was man sieht, was man hört.
Ja.
Und dann gibt es höher und immer höher und höher und höher und höher. Und je mehr man es schafft, sich zu öffnen und das Gehirn zum Schweigen zu bringen.
Sehr fein, bin ich genau.
Nein, desto mehr kann man überhaupt wahrnehmen.
Ja.
Und der Moment, wo du wahrnimmst, in dem Moment funktioniert dein Herz.
Ja.
Und das Gehirn, ist, also nach meiner Erfahrung, es folgt dann einfach. Je nachdem, wo dein Bewusstsein hingeht, dein Gehirn folgt. Und irgendwann siehst du Dinge, die andere nicht sehen. Und irgendwann hörst du Dinge, die andere nicht hören. Je nachdem, in welcher Bewusstseinsebene du bist.
Da kann ich dir sehr folgen, bin ich absolut deiner Meinung.
Und das ist dann im Grunde, also so habe ich das erfahren, ab dann beginnt das Leben also richtig Spaß zu machen.
Ja, es wird noch spannender.
Genau, weil du dann auf einmal denkst, ach so, man kann ja noch so viel bewegen, man kann ja noch so viel machen.
Ja.
Und das Leben nimmt dann einfach Wendungen an, von denen man vorher dachte, das wird niemals gehen, weil mein Schicksal, jetzt bei mir war es so, ist so stark, so doll, so traumatisierend, ich werde niemals das und das erreichen können.
Ja.
Aber wenn man die Bewusstseinsebenen verändert und da reist, verändert sich das Leben im Hier und Jetzt und alle staunen.
Mhm.
Und du denkst irgendwann nur noch so schulterzuckend, ist normal.
Ist so.
Ist so.
Ist so.
Ja. Ist so. Ja.
Ja. Ja.
Total schön.
Ja.
Christian, wir sind jetzt fast, würde ich sagen, am Ende unseres Gesprächs. Was würdest du Menschen, die uns jetzt zuhören, ich hoffe, bis zum Ende zugehört haben, raten, wenn die wirklich total verbittert sind oder traurig sind? Wir hatten das Thema, als die Technik ausgefallen ist, deswegen würde ich das Thema sehr gerne noch aufgreifen.
Ja.
Wenn es so eine tiefe Verbitterung gibt, gar nicht ein Riesentrauma in der Familie, sondern wirklich ein Gefühl von Freudlosigkeit.
Ja.
Was würdest du diesen Menschen raten?
Also eines der tiefsten Motive, die ich in den letzten Jahren in meiner Arbeit, den ich begegnet bin, ist Loyalität. Ja? Tiefe, tiefe Loyalität in den positiven Sachen, aber auch in den negativen, vor allem in den negativen Sachen. Loyal den Großeltern oder den Eltern. Ich darf nicht glücklich sein, weil meine Mama, mein Papa waren nicht glücklich, meine Eltern, Großeltern, also Großeltern waren auch nicht glücklich. Ja. Und an dem Bereich, ja, Loyalität, und das ist für das ganze transgenerationale Thema, für mich spielt das eine große Rolle, Loyalität, einmal zu schauen, wem bin ich in meinem größeren System loyal gegenüber. Und bringt das irgendjemandem etwas, ja? Weil das ist das Interessante. Meine Eltern sind zwar, also nicht meine, aber als Beispiel, meine Eltern sind beide traurig und frustriert, ja? Bringt's meinen Eltern etwas, wenn ich auch traurig und frustriert bin, ja? Oder, das nennt man Phänomen der gläsernen Decke, da können wir irgendwann nochmal auf dieses Thema eingehen. Oder würden sich meine Eltern nichts sehnlicher wünschen, als dass ich ein glückliches, auf Beziehungsebene und so weiter, erfolgreiches Kind bin. Und man kommt dann drauf, eigentlich würden sich die Eltern wünschen, dass ich total glücklich und kräftig durchs Leben gehe. Irgendwas in meinem System aber sagt mir, meine Eltern waren nicht glücklich, deswegen darf ich auch nicht glücklich sein.
Mhm.
Klingt banal, ist aber ein hochspannender Punkt.
Mhm.
Und da kann man relativ schnell einmal schauen, was wirklich die eigene tiefe innere Matrix sozusagen ist. Ja.
Weißt du, wie ich das wahrnehme? Wie eine Temperatur in einem Familiensystem.
Ja.
Und es war vielleicht 2 Grad.
Mhm.
Ja? Und deine Wohlfühltemperatur ist aber 10 Grad.
Ja.
Sagen wir 21, das ist dann die schöne Frühlingssonne. Ja?
Ja.
Und in diesem Spektrum, vielleicht wird es akzeptiert, dass du auf 5 Grad gehst, aber nicht 10 oder schon gar nicht 21, bist du verrückt.
Mhm.
Und dieser Sprung in diese anderen Temperaturebenen des Glücks, da reinzugehen und auszuhalten, dass es fühlt sich ja erstmal an, als würde man die Familie verraten.
Ein Verrat,
ganz
genau, super.
Genau.
Ja.
Mhm. Und mit diesem Verrat, dem gefühlten Verrat, zu leben und es auszuhalten und die zu lernen, okay, es ist okay.
Ja.
Ich darf der Verräter der Familie sein,
weil
ich mich für das Glück entschieden habe oder für eine glückliche Ehe oder für einen Erfolg oder für was auch immer, für Gesundheit. Beim Thema Gesundheit ist es übrigens auch ein ganz krasser Punkt.
Mhm.
Wenn beide Eltern immer nur stöhnend aus dem Bett gekommen sind.
Ja.
Oder wenn die total Probleme haben, keine Energie hatten.
Mhm.
Und du aber ein Hochleistungssportler bist.
Ja.
Das ist schwierig.
Ja.
Und die Eltern zu überholen. Und da habe ich auch so die Erfahrung gemacht, drüber zu gehen. also über diese erlaubte Temperatur und auszuhalten, der Verräter zu sein.
Ja, aber sage ich noch ein kleines Ding dazu. Meistens freuen sich im großen Bogen dann die Eltern, wenn das Kind der Verräter an diesem nicht sehr freudigen System wird. Ja,
ja,
genau. Aber das Kind glaubt, ich darf nicht. Ja. Und ja, da ist noch sehr viel möglich und drinnen in diesen Bereichen. Ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Hey, ich würde vorschlagen, dass wenn die Menschen, die uns zugehört haben, noch Fragen haben, Interesse haben,
ja,
was auch immer, die können dich entweder kontaktieren, mit dir zusammenarbeiten. In Hamburg, digital arbeitest du nicht, oder?
Digital fange ich jetzt an mit der VR, mit der Apple Vision Pro langsam mich zu arrangieren, weil es das Angenehmste ist. Mhm. Ja, man kann da mit FaceTime und so weiter in die reinarbeiten, in die VR-Geschichte. Aber ich arbeite in Praxis Lesjak, mache gleich Werbung.
Ja, ja, natürlich.
Aber mache Familienaufstellungen zusammen inzwischen mit meiner Frau, die da jetzt noch mal 10 Jahre ganz intensiv in dem Bereich Aufstellungsarbeit unterwegs war. Und ja, wenn jemand Frage oder Interesse hat, ab nächster Woche ist meine neue Webseite Praxis Lesjak heraus. Weil ich jetzt gerade vom größeren Institut in eine ganz andere Arbeitsweise wechsle, weil die Technik nach München mit Unterstützung Unternehmertum München ausgelagert habe. Bin ich sehr, sehr glücklich und ein super Team dort. Und die reine Patientenarbeit mache ich jetzt hier in Hamburg.
Genau, und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auch in die Kommentare schreiben, was für Fragen ihr habt, was an Christian oder mich oder uns. Und wer weiß, vielleicht treffen wir uns noch einmal und
sehr, sehr gerne
unterhalten uns, je nachdem, was die Leute so schreiben, ja, in welches Thema die tiefer tauchen wollen.
Ja.
Und wir tauchen dann mit euch. Also Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Geduld mit der Technik heute. Und auch für unsere Begegnung, dass du echt ein super Therapeut bist. Vielen, vielen Dank.
Ja, Anastasia, vielen herzlichen Dank für deine Einladung. Ich habe mich total gefreut darauf, war gar nicht so nervös. Ich habe mich einfach nur gefreut,
schön,
weil das immer sehr, sehr spannende und interessante Gespräche sind. Gell? Danke dir noch einmal sehr.
Danke.
Das war's auch schon mit dieser Folge. Bewerte sie am besten sofort mit 5 Sternen. Und teile sie mit deinen Freunden, deiner Community und natürlich deinen Ex-PartnerInnen. Die haben es auch verdient, gute Sachen zu hören. Bis nächste Woche Sonntag um 19.19 Uhr.